Es ist ja schon ein seltsamer Umstand, dass mit diesem Symposium zu 100 Jahre Radio hier in Wien an ein so weit zurück und so weit entfernt liegendes amerikanisches Ereignis zu erinnern ist, das Sie hier in dieser berühmten Postkartenabbildung abgebildet sehen. Der Anlass, das sind nicht eine, sondern zwei Sendungen, wenn dieses Wort überhaupt Sinn macht, nämlich die eine an Weihnachten und die andere zu Silvester 1906 in Brent Rock. Von der Ostküste des Staates Massachusetts, 150 Meilen südlich von Boston, überträgt Reginald D. Fessenden, der einsame Ingenieur, Eigenbrötler, aber auch nicht zu vergessen und deswegen niemals mit Lee DeForest zu vergleichen, großartige Theoretiker und ebenso ingeniöse Experimentator, ein friedliches Violinespiel und Schallplattengesang zu einigen Schiffen auf See. Telegrafisch hatte er die Sendung, das wurde schon erwähnt, im Voraus annonciert, so sagt er es uns selbst einige Jahrzehnte später, denn die Hauptquelle für dieses Ereignis ist er selbst in einem Brief 1932. Einige wenige Ohrenzeugen berichten werden wiederum Jahrzehnte später, nämlich in den 70er Jahren, an das vergessene Ereignis nochmal erinnern und vielleicht es etwas dingfest machen. Also Sie sehen hier die Geige und so weiter, das sind alles schöne gestellte Fotografien. Was tut dieser Fessenden? Er überträgt sehr klar hörbare Modulation mit Hilfe eines Wechselstromsenders, dessen Amplituden moduliert werden. Das Ganze klingt wohl wie eine bessere Telefonleitung. Also wichtig, das war kein Wechselstrom-Funkensender, also nicht der Spark-Alternator, sondern ein reiner Wechselstromsender. Heute würde man sagen, Fessenden benutzt den ersten Langwellensender, der auf einer Frequenz um die 100 Kilohertz Sprache und Sound übertragen hat. Und weil es ein ganz besonderer Sender war, mit dem er operierte, wissen wir auch, das konnte, wenn überhaupt, nur Reginald A. Fessenden machen. Sein Langwellensender ist nämlich nichts anderes als eine dampfbetriebene, wechselstromerzeugende Maschine, also ein Wechselstromgenerator. Dessen Frequenz ist aber so hoch, das heißt, die Maschine dreht sehr, 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 sehr schnell, dass sich die elektromagnetischen Frequenzen sozusagen von der Maschine mit Antennen verbunden aus verbreiten. Und sie ist zugleich sehr extrem stabil in ihrem Drehmoment. Das Mikrofon, das Fessenden also benutzt, moduliert diese von der Maschine erzeugte Wechselstromstärke und Wechselstromspannung. Und wäre dieser arme Fessenden mit den Lippen an das Gerät gestoßen, was er offensichtlich nicht ist, er wäre augenblicklich umgefallen, tot. Fessenden verwendet eine sinusförmige elektromagnetische Welle, die durch Sprache und Klang moduliert wird. Er weiß, dass er das tut. Das weiß er sehr genau und deswegen tut er es auch. Epistemologisch folgt er damit einem Radiodispositiv, in dem das Paradigma der Welle im Mittelpunkt steht. Wir müssen hier die technologische Seite von der epistemologischen Seite deutlich unterscheiden. Sein Stromgenerator ist gebaut von Ernest Alexanderson, einem Schüler von Charles Steinmetz. Das Ding lief allerdings mechanisch äußerst instabil. Mehr als wenige Stunden Laufzeit bei 100.000 Umdrehungen in der Minute hielt sie nicht aus. Und selbst wenn man es heute nachbauen würde, man würde keine Maschine finden, die das 24 Stunden aushält. Seine Leistung war schwach, das wurde schon von den Kollegen gesagt. Vielleicht 25 Watt Sendeleistung oder ein paar mehr. Deswegen sind alle Legenden mit New York, Presse und so weiter großer Blödsinn. Der wäre nie nach New York gekommen. Der wusste das auch, dass er nie nach New York kommt, sondern maximal 18 oder 20 Kilometer weit. Wenn es denn ein Anfang war am Brent Rock Felsen 1906, dann war es eine technologisch sehr prekäre, aber sicherlich sehr zivile Veranstaltung mit geringer Reichweite, sozusagen ein kleines Lokalradio. Und nach diesem Modell der kleinen, reichweiten, schwachen Sender ist dann ja auch das amerikanische Radio mit Sprachmodulation entstanden. Die Epistemologie hinter dieser technologischen Experimentation ist der Wechselstrom. Epistemologie, ich sage das gerne auch auf Deutsch, heißt Wissen vom Wissen. Und diese Kette vom Wissen, das über das Wissen des Wechselstroms etwas weiß, geht nahtlos zurück von Fessenden zu Alexanderson, einem großartigen Ingenieur, der ihm die Maschine baut. Fessenden optimiert die noch. Zu Charles Steinmetz, der die Theorie des Wechselstroms in Amerika überhaupt erst entwickelt hat und ihm die nötigen, dem Alexanderson, die nötigen Kenngrößen der Maschinen liefert, bis hin zu dem schon benannten Nikola Tesla, dem großen Propagandisten und Spiritisten, des Wechselstroms in den USA der 1880er und 1890er Jahre. In almost every step of progress in electrical engineering as well as radio, we can trace a spark of thought back to Nikola Tesla, sagt Alexanderson, der also den Fessenden die Maschine gebaut hat, später, womit der Kontext von Fessendens Versuch gut umschrieben ist. Sie sehen, ich versuche immer, wenn ich argumentiere, sehr genau, quellennah, detailliert zu argumentieren, damit man nicht in Ideengeschichte verfällt. Nikola Tesla ist der Entdecker des Drehstrommotors und Drehstromgenerators, also in gewisser Hinsicht der Prinzip, epistologische Prinzippionier für all das, was in Amerika dann später auch ins Radio kommt. Er baut die ersten Wechselstromtransformatoren, die für die Praxis tauglich sind. Seine Patente, vermarktet von der Firma Westinghouse, ermöglichen die Elektrifizierung der USA durch sicheren Energietransport von Elektrizität über Hunderte und Tausende von Kilometern. Zum Beispiel von den Niagara Falls nach New York. Das ist das legendäre Generator-Equipment, das Tesla bei den Niagara-Fällen baut oder bauen lässt nach seinen Prinzipien, um New York mit Strom zu versorgen. Tesla ist der Sieger im Battle of the Systems der 1880er und 1890er Jahre in den USA. Battle of the Systems deswegen, weil Thomas Alva Edison jeden Umgang mit Wechselstrom strikt ablehnt und mit seinen Gleichstromgeneratoren und großen Gleichstromwerken, die man hier abgebildet sieht, ausschließlich in den Stadtvierteln der Reichen operiert, weil man Gleichstrom nur wenige hundert Meter verlustfrei transportieren kann. Und tatsächlich ereignet sich in den USA und eben nicht in Europa kurz vor der Jahrhundertwende 1900 ein heftiger sozialer Streit um den Zugang zur Elektrizität, der ausgetragen wird mit Bildern vom Wesen der Elektrizität, die man nur jenseitig nennen kann. Tesla, dem Amerika die Elektrifizierung verdankt, lässt es krachend und geisterhaft in den Kosmos sprühen zugleich. Edison dagegen verteufelt den Wechselstrom als todbringendes Unheil und lässt öffentlich Elefanten auf Wechselstromplatten langsam dahinsiechen. Abgebildet hier. Denn nur seine Gleichstromwerke, nur der Gleichstrom ist gute Elektrizität, so wie Edison sie sah. Der Kampf um die Elektrifizierung in Amerika, eine heftige soziale Auseinandersetzung, wurde durch Scheinbilder überhöht und mit Scheinargumenten, mit Scheinbegriffen. Denn Begriffe wie Wesen, Substanz und Form, die für die mechanische Welt der Neuzeit gelten mochten, übrigens auch der Begriff der Idee, können auf Elektrizität nicht Anwendung finden. Tesla glaubt deshalb lebenslang an telepathische Erscheinungen und das nicht nur, als seine Mutter stirbt. Alle seine Erfindungen macht er mittels imaginärer Eingebungen. Zitat: On one occasion ever present in my recollection, we were enjoying ourselves in the city park. I was reciting poetry, of which I was passionately fond. Sie ruckt und weicht, der Tag ist überlebt. Alles Originalzitat. Da eilt sie hin und fordert neues Leben. Oh, dass kein Flügel mich vom Boden hebt, ihr nach und nach und immer nachzustreben. Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen. Das ist die Poetry, die er da im Park also rezitiert. As I spoke the last words, plunked in thought and marveling at the power of the poet, the idea came like a lightning flash. In an instant I saw it all, and I drew with a stick on the sand the diagrams which were illustrated in my fundamental patterns of May 1888, und da sind sie. Das berühmte, wichtigste Drehstrompatent von Tesla, 1888, Mai, mit dem er einige hundert nachfolgend seinen lebenslangen Reichtum sicherte, nämlich täglich neue Anzüge, Gamaschen und Schuhe, ein lebenslanges Wohnen in den besten Hotels. Die Radiogeschichte der USA gründet epistemologisch auf der Wechselstromwelle aus dem Kontext Nikola Teslas. Goethe, Faust, zweiter Teil. Sie ist mehrfach überladen mit dem Spuk und dem Wahnsinn eines psychotischen Erfinders, der weitgehend und bis ins Detail hin brauchbare Blaupausen seiner Dynamos, Schaltungen und Motoren abliefert, deren Entstehung aber in abgründige Dunkel von Visionen, Wahnbildern und telepathischen Erscheinungen hüllt. Was Tesla in diesen Wahnvisionen beschreibt, ist der Abort der Elektrizität. Sie ist mit den Mitteln der neuzeitlichen Wissenschaft schlechthin unabbildbar. Heinrich Hertz offensichtlich, die Versuchsanordnung. Vielleicht nur so viel, wer das nicht versteht, das Ding da in der Mitte, da kommen die Funken raus. Und das Ding hier ist der Empfangspfeil. Und wenn es hier funkt und dort kleine Fünkchen zu sehen sind, haben wir eine elektromagnetische Verbindung zwischen den beiden Kreisen. Das war die Hertzsche Versuchsanordnung. Von Heinrich Hertz stammt der Satz: Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, und zwar machen wir sie von solcher Art, dass die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Kein leichter Satz, aber ein unglaublich wichtiger Satz. Damit diese Forderung überhaupt erfüllbar sei, müssen gewisse Übereinstimmungen vorhanden sein zwischen der Natur und unserem Geiste. Elektrizität ist also nur darstellbar in den vier Maxwell'schen Gleichungen. Das sagt übrigens auch Hertz wörtlich. Sie beschreiben mathematisch präzise das Wechselverhältnis von elektrischen und magnetischen Vektoren im vierdimensionalen Raum, Zeit eingeschlossen. Ansonsten entzieht sich die Elektrizität jeder ontologischen Definition. Bestenfalls sind Übereinstimmungen der Scheinbilder mit Folgebildern aus Scheinbildern zu finden. Diese Überforderung der klassischen Metaphysik mit dem Problem der Elektrizität, mathematisch ist es natürlich überhaupt keine Überforderung, aber vorstellungsmäßig, also klassischen Sinn ontologisch, ist es eine. Diese Überforderung der klassischen Metaphysik mit dem Problem der Elektrizität ist es, die sich in den Wahnbildern Teslas Bahn bricht und gleichwohl zum Bau innovativer Elektrizitätsmaschinen den Weg bahnt. Dass Radiogeschichte nicht Radiogeschichte ist und schon gar nicht die amerikanische eine europäische, das sieht man nun am Beispiel von Hans Bredow. Wir sehen Herrn Bredow, junger Mann, links, war ein bisschen dick, aber sehr jung. Nicht etwa, dass ihm Fessenden entgangen wäre. In seinen Memoiren im Banne der Ätherwellen aus den 1950er Jahren kommt Bredow gar nicht umhin, Fessenden für den Ersten zu erklären, der er war, nämlich der mit Hochfrequenzgeneratoren Radio machen, weil ungedämpfte Schwingungen modulieren konnte. Fessendens amerikanische Patente waren den draufgängerischen jungen Telefunkenherren, hier in der Türkei abgebildet, nur allzu bekannt. Bredow fügt denn auch gleich an, dass ein gewisser Professor Goldschmidt 1911 und Graf Arco, bitte hier rechts zu sehen, von Telefunken 1912 es besser und effektiver gemacht hätten. So schreibt noch 1954 der alte, von den Nazis geschunden und entmachtete Vater des deutschen Rundfunks von 1923, kaisertreu wie eh und je. Bis in die Wortwahl wiederholt er nämlich detailgenau, was er schon 1910 als Redakteur in seine Telefunkenzeitung hineingeschrieben hatte, aus der ich die Ehre habe, dieses Foto zu nehmen. Der junge Telefunkenboss Bredow, der war 27, der spätere Rundfunkgründer der Weimarer Republik und Vorbildgeber für zumindest das deutschsprachige Radio in Europa, musste sich schon deswegen mit Fessenden beschäftigen, weil es ein billiges und einfaches System war. Reichweitenschwach, aber von hoher elektroakustischer Qualität. Telefunken musste Fessendens Patente schon deshalb kopieren, weil die Firma seit den Anfangsjahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf den explodierenden kolonialen Weltmärkten der elektrisch-drahtlosen Telegrafie mitzubieten hatte. Fessenden war hier nur eine Fußnote. Die Telefunkenzeitung mit Direktor Bredow als leitendem Redakteur wird ab 1911 alle zwei Monate die Verkaufserfolge preisen in Asien, Afrika, Lateinamerika, China und in der Südsee. Der deutsche Kolonialismus ist für Bredow schon damals nichts als eine Ätherfrage. Auf der letzten internationalen Funkkonferenz von dem Ersten Weltkrieg, Juni 1913 in London, verteilte Funken ein Papier, in dem es heißt, von den etwa 3000 weltweit in Betrieb befindlichen Funkstationen entfallen etwa 45% allein auf das deutsche System, während sich alle anderen Systeme, Marconi, DeForest, Fessenden, Rochefort, Paulsen und so weiter, in die übrigen 55% teilen, und fügt in seinen Memoiren 1954 an, man kann also ohne Überheblichkeit behaupten, dass der deutsche Funk vor dem Ersten Weltkrieg die Führung übernommen hatte und sich die Weltgeltung erkämpft hatte. Schon 1906 ist Radio im kaiserlichen Deutschland wie im viktorianischen England ein koloniales Machtdispositiv. Wäre der Diskurs der Postcolonial Studies medienanalytisch aussagekräftig und ausreichend, dann könnte man es bei dieser Diagnose belassen. Die europäischen Dispositive der frühen Radioentwicklung sind aggressiv militaristisch, kolonialistisch, die amerikanischen sind amateuristisch und überladen mit dem Paradigma des Wechselstroms als Energie und Erlösung für die Nation und Menschheit und Zivilisation. Bredow, Marconi, Telefunken und alle übrigen europäischen Electricians geht es niemals um Übertragung von Musik und Stimme, sondern um die imperialistische Hegemonie über die Befehlscodes der Macht, um militärische Logistik und Handelsinformation, also technisch gesprochen um Telegrafie. Als ein etwas verschrobener, aber genialer Ingenieur bei Telefunken namens Wilhelm Max Schlömilch ebenfalls im Jahre 1906 mit drahtloser Telefonie experimentiert, redet und spricht und gar dem Kaiser die Übertragung von Caruso-Platten vorgeführt werden, und zwar mit Hilfe eines Paulsen-Senders, eines Lichtbogensenders, der noch ein bisschen gezirpt hat, da ereilt ihm sofort ein scharfer Verweis von Telefunkenboss Arco, vorhin gesehen, er solle diese blödsinnigen Spielereien lassen, und sein Equipment wandert bereits 3 Jahre später, nämlich 1910, ins Museum, und zwar ins Deutsche Technische Museum in München. Und da ist es noch heute zu besichtigen, nämlich hier. Und an der Inventarnummer sieht man 1910, schräger, 22786. Seit 1910 steht dieses Ding im Technischen Museum in München. Seit Marconi es 1897 den europäischen Ingenieuren gezeigt hatte, obwohl er selbst nicht einmal technisch genug davon verstand, wurden alle drahtlosen Systeme Europas auf extreme Reichweiten ausgerichtet. Noch einmal, postkoloniale Diskurse fänden in der Telefunkenzeitung ab 1910 reichste Nahrung. Jede Ausgabe überbietet sich in einer rauschhaften Hysterie der Reichweiten. Von Nauen nach Süddeutsch-Südwestfunken. Das ist der Sieg. Technologisch geht das nur mit riesigen Funkensendern, die am Sendestandort armdick sprühen und ohrenbetäubend ins Osthaveland hineinknallen, ich meine den Sender Nauen. Die Majorität über den Funk auf den Handelsschiffen wäre mit solchen Hochfrequenzalternatoren à la Alexanderson oder Fessenden überhaupt nicht zu erreichen gewesen. Das hätte die von Telefunken ausgebildeten Funker nicht so stolz gemacht. In der Mitte übrigens wieder Bredow. In Medienfragen aber macht man es sich mit postkolonialen Perspektiven zu einfach. Der Kolonialismus von 1914 wird so nur überbewertet und unterschätzt zugleich. Das europäische Radiodispositiv ist der Funke. Aber nicht, weil seine Oszillation elektromagnetische Wellen erzeugt, die bis in die Südsee reichen. Mit dem Radiofunken ist vielmehr eine komplexe Epistemologie verbunden, die, wenn überhaupt, eine strukturelle Verbindung zum Kolonialismus hat. Der Radiofunke verweist nämlich auf den Äther. Insofern es nämlich im Reich der Physik vor 1900 nichts Allmächtigeres als den Äther gibt, der durch elektrische Funken zum Erzittern gebracht wird, mag man den Äther eine kolonialistische Kongruenz zusprechen. Zitat: Rufen wir irgendeine elektrische Erschütterung hervor, so wird das uns umgebende Äthermeer dadurch in Wellenbewegung versetzt, schreibt Adolf Slaby in seinen Entdeckungsfahrten in den elektrischen Ozean von 1911. Der Äther und der Funken, der ihn in Bewegung bringt, das ist das Paradigma der europäischen Radioepistemologie. Und man muss nicht erst auf Heinrich Hertz verweisen, um die epistemologische Dimension des Äthers in der neuzeitlichen Physik zu verdeutlichen. Hertz war sich sicher, dass seine Funken im weihnachtlichen Labor in Karlsruhe 1887 Verschiebungsbewegungen des Äthers in Gang setzen müssten. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts hatten Fresnel und Young die Wellenstruktur des Lichts eindeutig nachgewiesen, womit klar war, dass das Licht irgendwie im Äther schwimmen müsse. Man hatte 1883 das sogenannte Michelson-Morley-Experiment gemacht, um die Ätherdrift der Erde durch diesen Äther endlich beweisen zu wollen. Aber dieses Experiment ging bekanntlich schief und begründet mit seinen Korrekturen durch Lorentz die Relativitätstheorie von Einstein. Andere Geschichte, andere Story, andere Tagung. Doch bewegte das keinen Wissenschaftler Europas, an der Existenz des Äthers zu zweifeln. William Thomson alias Lord Kelvin, der führende Kopf in Europa, hatte sogar das spezifische Gewicht des Äthers bestimmt und sein Atommodell bestand in Wirbelstrukturen des Äthers als ein Aggregatzustand der Materie. Da sind sie. Herz hatte mit seinem Experiment diese epistemische Figur des Äthers somit nur noch einmal bestätigt und die Unabweisbarkeit seiner Existenz erneut unterstrichen. Dabei mussten die physikalischen Eigenschaften des Äthers nahezu verrückt erscheinen. Es musste ein völlig transparenter Stoff sein, Äther, feiner als jede bislang aufgefundene Struktur, jenseits von Atomen, die man ja schon nicht kannte, aber deutlich annehmen musste, alles durchdringend und komplett unsichtbar. Zugleich aber sollte dieser Stoff, dieser Äther, Transversalschwingungen transportieren. Und das sind Schwingungen, die quer zu ihrer Ausbreitungsrichtung liegen. Denn man hatte zeigen können, dass Licht eine solche querliegende Transversalschwingung ist und nicht etwa sowas, was wir kennen aus dem Wasser und von unseren Spielchen mit dem Tau. Solche Schwingungen werden aber nur in den allerhärtesten Körpern transportiert, also im Diamant oder speziellen Stahllegierungen. Also musste der Äther erstens undurchsichtig und zugleich hart sein wie Diamant. Liest man die zeitgenössischen Beschreibungen des Äthers aus dem 19. Jahrhundert, so ist auch hier die Widerspruchstiefe eines Wahnsinnsdiskurses nicht allzu weit. Über die Stringtheorie und den Urknall will ich jetzt nicht sagen. Für die Mechanik der Himmelskörper war dieser Stoff nämlich vollkommen obsolet. Für die Newtonsche Mathematik, also Planetenbahnen, braucht man keine Ätherannahme und man braucht zu ihrer Erklärung keinen Ätherstoff. Aber je tiefer die Neuzeit in die Elektrizität und ins Licht vordrang, mündend im Hertzschen Nachweis der elektromagnetischen Radiowellen von 1887, umso mehr war damit die Bestärkung einer Wahnsinnsfigur verbunden, zu der sich die Konkretisierung des Ätherstoffs nach 1890 immer mehr auswuchs. Die Elektrizität und die aus ihnen hervorgegangenen Medien haben eines gemeinsam, Medien und Massenmedien übrigens. Beide erzeugen Scheinbilder, indem sie das Verstehen überfordern. Man muss nämlich Elektrizität nicht verstehen, um sie anzuwenden. Tesla konnte Warnbilder haben, aber seine Motoren waren effektiv genug, um am Ende Fessenden eine Radioübertragung zu ermöglichen. Hertz musste die Existenz des Äthers durch seine Versuche bestätigt sehen, aber seine funkenden Dipole waren effektiv genug, um noch bis 1914 Telefunken imperiale Geschäfte zu ermöglichen. Man muss Medien nicht verstehen, um sie zu nutzen. Darin liegt ihr Freiheitsgrad und ihr Fluch zugleich. Daran hat sich auch 100 Jahre nach Brent Rock nichts geändert. Danke für die Aufmerksamkeit.